Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer und heute nochmal von der Buchmesse in Leipzig. Am Sendetag ist die zwar dann schon vorbei, aber nun am Tag der Aufnahme noch in vollem Gange. Und wir haben hier wirklich Full House, denn wir haben einen ganz wunderbaren Gast. Herzlich willkommen, Bela B.
Hallo. Dankeschön.
Ja, Bela B. Felsenheimer, bisher ja vor allem bekannt als Musiker bei den Ärzten, aber eben auch solo. Jetzt ist ihr erster Roman erschienen, Scharno. Wir sprechen noch ausführlich drüber. Aber erstmal würde ich gerne wissen, heißt das, dass es hier auch Ihre erste Buchmesse ist?
Nee, also in Frankfurt war ich noch nie, aber in Leipzig war ich schon. Ich hatte ja hier in Leipzig auch lange Zeit einen Comicverlag, den EEE-Verlag. Und mit dem war ich, glaube ich, ein-, zweimal hier auf der Buchmesse.
Aber jetzt so als Romanautor ist nochmal anders?
Das ist tatsächlich ein Debüt, ja. Also ich gehe auch ganz anders, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hier lang und schaue auch immer so ein bisschen von oben nach unten. So. Dürfte ich nicht wundern, dass ihr jetzt mehr Nasenhaare als Augen seht von mir. Nee, ja, tatsächlich, es ist noch ein bisschen aufregend. Mein erstes Interview heute, auch mal schauen.
Wow. Es ist Freitagvormittag auf der Buchmesse in Leipzig. Bela B. Felsenheimer ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er stellt hier seinen ersten Roman vor, Scharno, so heißt der Ort, in dem der Roman vor allem spielt. Und ich dachte, ich fange mal mit einer fiesen Frage an. Worum geht's denn in dem Buch?
Das ist ganz einfach.
Ach.
Es geht um einen Ort, Scharno, in dem viele verschiedene Charaktere ihren Alltag fristen, der an sich schon relativ ungewöhnlich ist. Die Entscheidungen treffen an einem gewissen Tag, an dem dieses Buch spielt, die weitreichende Konsequenzen haben werden und dann für 400 Seiten reichen. Parallel dazu passieren fantastische Sachen. Es gibt also noch zwei weitere Ebenen in dem Buch und davon kriegen die meisten Leute aber nichts mit in dem Buch, weil sie halt so mit sich beschäftigt sind, mit ihrer Umwelt.
Naja, ganz einfach. Also das Buch beginnt erstmal mit einem fünfseitigen Personenregister. Ich dachte, ich bin bei Tolstoi.
Ja gut, vielleicht hätte man es auch ans Ende des Buches machen sollen. Es sind fünf Seiten Personen und Orte auch. Das muss man dazu sagen. Es sind 38 Personen und 12 Orte und Tiere. Tiere spielen eine große Rolle in meinem Buch. Die haben auch Namen, die meisten Tiere da drin. Oder Funktionen. Der Sekretär zum Beispiel ist ein Nashorn. Ja, das hilft einfach weiter, weil ich fange halt irgendwo an und wechsle ständig die Orte in der Stadt. Also ständig passieren Dinge parallel und bewegen sich aufeinander zu. Und um da durchzunavigieren durch mein Buch, dazu habe ich auch eine Karte gemalt, wie bei Tolstoi übrigens. Die ist auch
die hat mich
ganz
wiederum
vorne.
Mehr an so einen englischen Krimi erinnert. Ich zeige hier mal so, ne?
Genau.
So ein Übersichtsplan, nur diesmal nicht mit Herrenhaus und Schloss und
nee, sondern halt Döner-Imperium, der örtliche Bringdienst und das Hochhaus, der Silo und die Plattenbausiedlung, Wiese, Supermarkt, alle möglichen Sachen, Autobahnzufahrt. Genau, dass man dann so ein bisschen durchs Buch navigieren kann und wenn man dann sich verliert, weil auch jede Figur eigentlich fast gleich großen Wichtigkeitslevel hat, kann man dann einfach zurückblättern und nochmal schauen, was...
Nochmal nachgucken.
Wie heißt der? Wie heißt die? Wie heißt das?
Trotzki. Also viele Menschen treten auf, ein paar Tiere auch, wie gesagt,
genau.
Aber zum Beispiel auch ein, soll ich mal sagen, ziemlich aggressives Buch, was Menschen umbringt.
Genau.
So ziemlich weit vorne schon.
Ja. Das ist noch der normalere Teil in dem Buch. Ja, also es beginnt tatsächlich mit der fantastischen Ebene, ein Literaturblogger, das ist noch im Prolog, findet ein Buch in seinem Briefkasten, soweit nicht ungewöhnlich, da bekommt er öfter Bücher, die er besprechen soll fürs Internet und dieses Buch aber hat keinen Absender, es hat keinen Autorennamen und beschäftigt sich mit dem Buch, will es auch besprechen, aber das Buch löst Angstzustände in ihm aus, also versucht er sich abzulenken mit einem Frühstück, mit einem Pornofilm und anderen Dingen. Das gelingt aber alles nicht so. Also schreibt er einen Verriss und das hätte er dann besser mal nicht gemacht.
Ich muss mal kurz einschieben, dass Ihr Buch keine Angstzustände auslöst.
Nee. Eher
im Gegenteil, viel Heiterkeit auch. Also es gibt zum Beispiel eine Männer-WG, die nennt sich Pakt der Glücklichen.
Genau.
Die interessieren sich vor allem fürs Trinken von Korn und Bier und Fanta.
Genau.
Für Pornos und Horrorfilme.
Genau.
Und sehr schöne Wolte, die haben ihre Küche zugemauert, weil die so extrem verkeimt war, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben.
Genau,
und da ist mir eingefallen, Sie haben, glaube ich, auch mal in der Männer-WG gewohnt.
Ja, ich habe mit Farin Urlaub, dem Gitarristen der Ärzte, haben wir mal 2,5 Jahre zusammen gewohnt. Das sind 2 Personen und man kann das eigentlich schon WG nennen. Und tatsächlich war unsere Küche, das war auch der Einfluss für diese Sache in dem Buch, diese Küche war nicht sehr gastlich. Ja? Also zumindest nicht für Menschen, sondern für Bakterien schon. Aber ich habe dann die Küche nicht zugemauert, sondern habe dann einfach das ganze Geschirr auf einen Laken gelegt, das Laken dann oben zusammengebunden, ins Badezimmer getragen, das aber nur 2 Meter entfernt war, und dann in eine vorher gefüllte Badewanne geworfen und dann erstmal einweichen lassen.
Aber dann doch noch gereinigt.
Das hat dann geklappt, ja.
Ich hatte mal einen Jugendfreund, der hat mal sein gesamtes verkeimtes Geschirr weggeworfen, weil er es nicht ertragen
hat. Genau, das wäre dann die andere Möglichkeit, aber es ist natürlich in Zeiten von Umweltverschmutzung und so ist es.
Und das fand ich damals schon radikal, aber zumauern ist wirklich noch krasser. Dann haben wir, wie gesagt, einen Mann namens Trotzki, der kann fliegen. Dann haben wir einen Erotiktänzer, einen Bund skeptischer Bürger, genau. Kurz BSB. Die kämpfen gegen die Weltenlenke.
Genau, die sind einer Weltverschwörung auf der Spur, genau.
Also ich hatte so den Eindruck, Sie müssen beim Schreiben unheimlich viel Spaß gemacht haben.
Ja, ja, natürlich. Ich habe angefangen zu schreiben. Der Pakt der Glücklichen, der war tatsächlich relativ früh da. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Es gab wirklich aus einer Geschichte, die ein Freund mir erzählt hat, auf dem Dorf 3 Männer, die eigentlich den ganzen Tag nur gesoffen haben und Filme geguckt haben und scheinbar auch sehr glücklich waren dabei. Und dann ist der Alkohol ausgegangen, Zigaretten gab es auch nicht mehr und dann haben sie sich beschlossen, den Supermarkt zu überfallen in ihrem Dorf. Das ist natürlich irgendwie nicht so eine schlaue Idee, wenn es nur einen Supermarkt gibt, wo sie halt selber auch immer einkaufen. Also hatten sie die Idee, sich zu maskieren, aber weil sie immer dieselben Klamotten tragen, wären sie da allein an ihrer Kleidung schon erkannt worden, also haben sie sich beschlossen, den Supermarkt nackt zu überfallen. Und das hat mich dann inspiriert zu meiner Geschichte. Das machen der Pakt der Glücklichen, diese 4 Männer machen das halt auch. Das Wichtige ist halt der Grund, warum sie es überfallen. Und dann, sie nehmen ja kein Geld mit, sie nehmen nur Alkohol, Zigaretten und Chips und so Sachen mit. Dann habe ich mich gefragt, haben die einen Ehrenkodex? Wo kommt das her? So kam es dann zum Pakt der Glücklichen. Ich habe ein Manifest geschrieben, wonach die, nach strengen Regeln, nachdem die 4 leben und daraus dann halt eine Wissenschaft gemacht aus ihrem Slackertum. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dieser Überfall steht tatsächlich auch im Zentrum dieses Buches, weil die meisten Protagonisten meines Buches tauchen im Supermarkt oder auf der direkt daneben liegenden Wiese auf, wo halt auch die Verschwörungstheoretiker vom Bund skeptischer Bürger gerade auf der Lauer liegen, um ein Attentat zu begehen. Und dieses Attentat hat es natürlich auch in sich. Und dann begegnen sie halt dem fliegenden Mann, der wiederum auch gerade große Probleme hat. Also das Buch ist auch ein Stück weit ein Problemroman.
Haben Sie beim Schreiben eigentlich mal den Überblick verloren?
Also beim Pakt der Glücklichen tatsächlich, da die 4 sich ja zum Anfang recht ähnlich sind. Also ich sag ja immer, weil viele Leute, die das Buch jetzt gelesen haben, also Kritiker, sagen, es sind viel zu viele Personen, so schreibt man nicht, das macht man nicht. Ja, woher soll ich das wissen? Ich habe ja noch nie einen Roman geschrieben, alles klar. Das braucht mich da auch gar nicht zu verteidigen. Das ist das Buch, so wie ich es geschrieben habe und so wie es mir gefällt. Dafür habe ich es gemacht. 38 Personen, die sehr große Gewichtung haben in dem Buch, aber es gibt eigentlich 6 Hauptprotagonisten, denen wir folgen. Und einer dieser Protagonisten besteht halt aus diesen 4 Männern. Und am Anfang waren die wirklich, war das halt wirklich für mich eine Person, weil die 4 sich sehr geglichen haben. Das hat sich dann erst im Laufe des Buches auseinander dividiert. Und gegen Ende sind das dann 4 Individuen. Und da musste ich dann schon immer wieder mal gucken. Gerade beim Überfall sind sie ja auch maskiert. Man erkennt sie nur an den Waffen, die sie in den Händen halten. Und einer hat eine Tüte auf dem Kopf, das Gesicht von SpongeBob drauf gemalt. Und da sind ihre Charaktere noch relativ ähnlich. Da hatte ich Probleme, bei allen anderen Charakteren nicht. Ne.
Mir ist ja aufgefallen, es gibt ja, wie man jetzt vielleicht auch geahnt hat, so einige Dumpfbacken in diesem Buch, aber irgendwie sind die alle doch recht liebevoll geschildert.
Ja, natürlich. Es gab für mich überhaupt keinen Grund, eine meiner Figuren auszuliefern. Es gibt 2 Leute, die sehr unsympathisch sind. Das sind die Reservepolizisten, die später eine Verhaftung vornehmen sollen, die aber natürlich auch logischerweise gründlich in die Hose geht und mit dem Tod dieser beiden Menschen endet. Wobei Ende auch schon wieder nicht stimmt, weil ich mich dann mit Reinkarnation beschäftige. Auch ein Thema, was mein Leben begleitet hat.
Seelenparkplätze.
Ja, also man merkt schon, das ist... Ich habe es einfach immer so fließen lassen. Ich bin mit diesen ganzen Leuten aufgestanden, in die Küche, habe mit denen gefrühstückt, habe mit denen auf dem Klo gesessen, habe mit denen geduscht und die sind mir alle so lieb geworden. Und ich fand das wahnsinnig langweilig, wenn jetzt eine Figur einfach nur böse gewesen wäre. Also selbst die mieseste Person in dem Buch hat dann auch noch so ganz liebevolle Seiten und interessante Seiten vor allen Dingen.
Wir sind in der vollen Leipziger Messehalle. Bela B. Felsenheimer ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie hatten bisher ja auch nicht gerade wenig zu tun als Komponist, als Schlagzeuger, als Sänger, ja, als Schauspieler, als Comicverleger. Dann machen Sie noch Hörspiele und Hörbücher. Mhm. Warum jetzt noch ein Roman?
Keine Ahnung, das kam wie die Mutter zum Kind. Ich hatte das Angebot. Also zu einem muss man sagen, dass der Heine Verlag und mich schon seit längerer Zeit eine Freundschaft verbindet. So, ich habe angefangen, ein Hörbuch zu machen vor 10 Jahren von Kill Your Friends von John Niven, was ein sehr großer Erfolg war, nicht nur das Hörbuch, das Buch an sich auch. Und dann habe ich eine Lesereise gemacht, da habe ich dann Markus Nägele kennengelernt, den Chef von Heine Hardcore, und haben wir uns angefreundet. Ich habe dann öfter Vorworte geschrieben und sonst was. Das ist meine Verbindung zu Heine. Ja, tatsächlich wurde mir dann auch irgendwann mal angetragen, wenn du irgendwas schreibst, komm noch zu uns. Tatsächlich hat mir dann aber ein konkreteres Angebot ein anderer Verlag gemacht. Die wollten, dass ich so eine Art Aufsatz schreibe, 100 Seiten, als Quereinsteiger, gut genug. Und meine damalige Managerin, die meinte dann aber, Bela, vielleicht schreibst du nur ein Buch in deinem Leben, dann lass zumindest die anderen Verlage auch, gib denen die Möglichkeit, möglicherweise sie auf ihre Seite zu ziehen. Und da war der Heine Verlag ganz vorne.
Ja, es gibt irgendwie so eine Ehrfurcht, ne? So vor dem Buch. Also Leute, die alles Mögliche gemacht haben, aber am Ende ein Buch,
ja, genau.
Das adelt
also
nochmal.
Also ist es vielleicht so, dass einmal im Leben ein Haus bauen, ist nicht so meine Begabung. Ich bin ein sehr mieser Handwerker. Bäume pflanzen, dazu bin ich nicht geduldig genug. Ein Buch schreiben, ja, ich hätte es mir tatsächlich, ich habe schon gedacht, ein Jahr reicht. Dass es dann, also vor 3 Jahren kam der Vorschlag und vor 2 Jahren habe ich ernsthaft angefangen zu schreiben, weil ich so viel zu tun hatte vorher. Und ich habe tatsächlich bis Mitte letzten Jahres noch gedacht, wenn das jetzt Mist ist, da hatte ich so 300 Seiten, wenn mir das nicht gefällt, dann bringe ich es nicht raus, dann muss ich den Vorschuss zurückzahlen. Zum Glück habe ich ja noch eine Band, der es ganz gut geht. Ja, ich bin froh, dass die Leute in meinem Umfeld, meine Lektorin und auch Markus am Ball geblieben sind und das Buch rausgekommen ist. Und ich bin der größte Fan meines eigenen Buches. Ich lese jeden Tag da drin, tatsächlich. Ja. Also.
Sie sind ja gerade mit unheimlich vielen Lesungen unterwegs, sind ja aber noch zusätzlich welche veranstaltet worden und die sind alle ausverkauft. Genau. Das ist ein Wahnsinnserfolg.
Ich habe 3 Tage jeweils 2 Lesungen am Tag gemacht. Habe ich mir sehr einfach vorgestellt. Naja, es zerrt schon an der Kraft, aber bisher geht's noch. Bin ja noch jung.
Ja. Gibt's dann hinterher immer noch so Diskussionen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern über das Buch?
Ich habe 2 Vorablesungen gemacht. Da haben wir ein Q&A, Frage- und Antwortspiel mit den Zuschauern gemacht. Ich habe das bei den ersten beiden Lesungen den Leuten noch angeboten, aber es hat sich nicht ergeben. Also wenn ich eine Lesung mache, dann lese ich nicht einfach nur aus dem Buch, sondern ich komme halt von woanders her. Ich habe mir was überlegt. Es gibt fast eine Art Multimedia-Show. Es gibt eine Leinwand mit Comicbildern, mit extra produzierten Fotos oder aus dem Internet gezogene Fotos. Rechtzeitig bevor Wikipedia abgeschaltet wurde, habe ich das noch gemacht. Und es gibt Sounds, die ich abfahre, und es gibt auch ein bisschen Interaktion mit dem Publikum. Ah. Es gibt ein zentrales Getränk zum Beispiel in meinem Buch, die sogenannte Mische. Das besteht zu 55% aus Fanta und zu 35% aus Korn. Und dann habe ich Fanta und Korn auf der Bühne und das verteile ich im Publikum und spreche dann mit den Leuten, wie es ihnen schmeckt und so. Da ist dann gar keine Zeit mehr über mein Buch, also wirklich zu sprechen, weil die wollen natürlich auch was hören. Ich lese dann vor, wenn jemand wirklich was von mir will, ich werde es nicht übergehen, sondern dann auch auf Fragen antworten, aber tatsächlich, weiß nicht, hat sich das bisher nicht ergeben in den ersten 3 Tagen meiner Tour.
Ja, also die Mische ist das Leib- und Magengetränk des Pakts der Glücklichen.
Pakt der Glücklichen, ja, genau. Es gibt da Parallelen auch zum Goldenen Handschuh von Heinz Strunk, wo das Getränk unter anderem Namen auch eine große Rolle spielt. Allerdings muss ich sagen, die Mische, die es bei mir auf der Tour gibt, ist wirklich Edelkorn. 14 Euro kostet die Flasche. Das muss man erstmal finden, so teuren Korn. Ich will ja, dass meine Leser nicht an Alkoholvergiftung sterben und so.
Das wäre schade. Das Buch ist gewidmet meiner Jugend in Spandau.
Ja, ich bin, also Spandau ist ein Bezirk in Berlin, Berlin-West, da wo ich groß geworden bin. Und war ein bisschen abgetrennt vom Rest Berlin. Das hieß auch immer, wenn man in Spandau in den Bus gestiegen ist oder in die U-Bahn, wir fahren jetzt in die Stadt. Ja. Spandau ist älter als Berlin, das muss ich zwar durchaus mit großem Lokalstolz sagen, 50 Jahre, um genau zu sein. Wow. Und Spandau ist aber, hat tatsächlich auch was Dörfliches. Das ist ein sehr überalterter Bezirk, was unangenehme Nebenerscheinung hatte, dass wir da dann auch eine große rechtsradikale Szene hatten in Teilen von Spandau. Die Wiking-Jugend hat es da gegeben und so. Rudolf Hess hat da gesessen im Gefängnis und da waren dann regelmäßig Demonstrationen von solchen Leuten. Es gab wirklich nur wenig zu tun des Abends. Also wir hatten dann so ein Jugendheim, in dem ich mit meiner ersten Punkband auch geprobt habe, in der dann irgendwann Farin Urlaub dazu gestoßen ist. Und in diesem Jugendheim waren dann irgendwann mitten in der Woche auch immer so Abende bis 9 Uhr. Wir waren ja Jugendliche, durften nicht länger, wo dann Punkrock lief. Es war die einzige Möglichkeit, Punkrock zu hören. Dann gab es das Ballhaus Spandau, das gibt es immer noch, so eine Hippie-Disco. Und dann gab es noch das Jet Power, da hat man aber immer aufs Maul gekriegt, da war ich dann nur einmal und bin dann lebend wieder rausgekommen. Das war es dann schon. Also wir kamen sehr piefig vor. Es gab dann auch wirklich so sehr, sehr wenig, so den einen Supermarkt, obwohl es gab schon ein paar mehr, aber es war wirklich, also so das, der Kleinstadt-Mief oder der Dorf-Mief und so, der war da spürbar, auch wenn Spandau gar nicht so klein ist. Genau, und vieles, was ich da erlebt habe und was mich geprägt hat, ist in das Buch eingeflossen.
Scharnow spielt zwar heute, aber auf dem Land, um ein bisschen das genau hinzubekommen.
Genau,
ne?
Ja, ja,
selbe
ich, war mir wichtig, also ich wollte Berlin nicht verleugnen. Deshalb sollte Berlin immer am Horizont als drohender Moloch oder auch oder als Verheißung, je nachdem, wie man es sieht. Meine Figuren sehen das sehr unterschiedlich immer sein und deshalb spielt das, ist das Buch in Brandenburg. Und es passte ganz gut, dann in Brandenburg so ein 4000-Seelen-Nest irgendwie so, da gibt es dann schon einige Sachen, die in meiner Handlung sehr zu Pass kommen. Da gibt es dann noch Internetcafés und sehr schlechtes Netz, wenig Polizei und solche Sachen.
1982 haben Sie dann die Ärzte gegründet, über die ich bin mehrfach so gewarnt worden vor diesem Gespräch, Sie gar nicht so viel reden wollen heute, weil so nach 37 Jahren gibt es die jetzt schon, die Ärzte, mhm, schon alles dazu gesagt worden ist. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt mal eine Pause mit dem Reden und hören Musik, nicht von den Ärzten, aber von Bela B. Einer bleibt liegen.
Mein Colt, mehr blieb mir nicht auf der Welt. Hey Freund, ich kenn dich, für dich gibt es Lösegeld. Willst du hier raus, musst du mich erst besiegen. Ein Mann wird noch stehen, und einer bleibt liegen.
Du wächst mich, reißt mich aus meinem Traum. Ich wünsch mir einen Galgen und dazu noch einen Baum.
Ach, mach schon mal das Frühstück, Schatz. Du weißt ja, was die Kinder kriegen.
Und ich steh auf. Ich steh verdammt nochmal auf
und sie bleibt liegen.
Immer bleibt sie liegen. Ja, ich liebe dich auch. Weißt du, wo die laktosefreie Milch ist? Ah, schon gefunden.
Einer bleibt liegen von und mit Bela B. von seinem jüngsten Soloalbum Bastard. Und wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur auf der Leipziger Buchmesse miteinander, weil Bela B. eben vor kurzem einen Roman veröffentlicht hat. Ja, und wer gerade auf den Schluss geachtet hat mit diesem wunderbaren Satz, weißt du, wo die laktosefreie Milch ist, hat das gehört. Und habe ich gedacht, das zumindest verbindet auf jeden Fall ihre Liedtexte mit dem Roman, diese Liebe zur Ironie.
Ja, natürlich. Also zum einen das natürlich, klar, das Buch atmet Ironie. Der Verlag hat einen schwarzen Seitenschnitt gemacht, damit das, die Ironie ein bisschen drin gehalten wird. Ist ihm aber nicht so gelungen. Nee, also meine Texte, ganz oft sind meine Texte auch Geschichten. Also bei den Ärzten schreibe ich eigentlich fast immer Texte, die auch irgendwie einen Anfang haben und dann irgendwann am Ende eine Pointe, eine Geschichte, wie auch hier. Also der Mann, der sich morgens in der kurzen Zeit, während er das Frühstück macht, in den Wilden Westen träumt, das könnte jetzt auch in dem Buch vorkommen. Mal sehen, in der Fortsetzung vielleicht.
Ah, wird es eine Fortsetzung geben?
Ganz viele Leute fragen mich tatsächlich, aber die Leute fragen mich so viel. Das Buch ist jetzt seit 4 Wochen draußen. Wer wird es verfilmen? War die erste Frage nach 3 Tagen oder so. Ich sag, ist doch klar, haben alle schon gefragt. Ich weiß noch nicht, wem ich den Zuschlag gebe. Schlöndorff oder Tarantino, mal sehen. Und natürlich sagen, du musst eine Fortsetzung schreiben. Mein Buch hat relativ viele offene Enden, weil das Leben natürlich nicht, also außer mit dem Tod, und wie gesagt, in meinem Buch ist der Tod ja auch nicht das finale Ende. Das Leben endet ja nicht, da muss mal eine Sache gerade passiert ist, weil sich zwei Menschen gefunden haben oder sowas. Und das geht bei mir dann immer weiter. Und ich möchte halt auch, dass die, als das Buch zu Ende war, wollte ich halt auch, dass die Figuren schon noch in eine Zukunft blicken, die nicht so klar erkennbar ist.
Also der Tod ist nicht das Ende. Mhm. Musikalisch, wenn wir jetzt nochmal an diesen letzten Song denken, Einer bleibt liegen, ist der ja doch wesentlich melodiöser, würde ich mal so sagen, ja, als die Sachen, die Sie mit den Ärzten machen?
Nö, das würde ich nicht sagen. Die Ärzte sind auch so Melodie-Junkies. Also ich habe mit der Band Smokestack Lightning und Peter Devlin zwei Country-Platten gemacht. Das war eine Western-Platte, die erste war eine Country-Platte. Und jetzt habe ich beide Sorten Musik hinter mir. Das war eigentlich ein Soundtrack zu einem Hörspiel, das ich gemacht habe. Satana, das war eine Drehbuchlesung, das Drehbuch eines Italo-Westerns aus den 60er Jahren. Wir haben zusammen Songs geschrieben dafür und das ist diese Platte Bastard.
Aber weil wir gerade bei Ende und Abschied und so weiter sind, habe ich gedacht, wir hören mal rein in den jüngsten Ärzte-Song, der gerade jetzt, glaube ich, vor drei Tagen veröffentlicht worden ist.
Ja, veröffentlicht ist ein großes Wort. Wir haben ihn einfach ins Netz gestellt. Es gab ein wochenlanges Rätsel um diesen Song und jetzt gibt es ihn.
Wir hören mal rein in den Abschied.
Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Und traurig fragst du mich, ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet. Und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein hier in meiner Hand.
Du musst jetzt stark sein. Also ein Ausschnitt aus dem Song Abschied von den Ärzten. Und da gab es ja, Sie haben es gerade schon so gesagt, einige Aufregungen.
Ein langes Rätselraten, ja.
Ja, viele besorgte Fans. Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, dass Sie ja wirklich nicht nur eine riesige, sondern auch eine unglaublich treue Fangemeinde haben.
Kann man so sagen, ja. Also ich meine, wir haben 6 Jahre nichts gemacht. 6 Jahre gab es kein Album und keine Tour, kein Konzert. Es gab zwischendurch mal einen Kurzauftritt in Jamel. Und jetzt spielen wir dieses Jahr wieder und haben einen neuen Song draußen. Mal sehen, was noch passiert.
Das war jetzt ja eben auch, als Sie hier Backstage waren, also ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben sofort gesagt, oh, Bela B., ein Selfie, ein Selfie. Wie erleben Sie denn das Fantum?
Wie ich das erlebe?
Wie ist das für Sie?
Ständig lächelnd. Früher habe ich oft gesagt, wir sind halt eine Rockband geworden, da gab es noch nicht mal AIDS. Also was für eine benedeite, glückliche Band wir waren, dass wir all das noch erleben durften. Aber inzwischen muss ich sagen, wir waren schon eine bekannte Rockband und Stars, bevor es Handykameras gab. Das ist tatsächlich wirklich echt eine Pein. Du wirst ständig beobachtet, ständig gefilmt. Wenn ich alleine mal privat irgendwo bin, dann sitzen am Nebentisch Leute, die so tun, als würden sie ihre WhatsApp checken oder irgendwie sowas und denken, ich merke nicht, dass sie mich gerade filmen dabei. Und das ist schon ein bisschen nervig. So.
Also niemals mehr Nase bohren in der Öffentlichkeit.
Ja, andererseits haben wir mit den Ärzten uns ja einen Freiraum geschaffen, dass Nase bohren durchaus nichts ist, was irgendwie meinem Image schaden könnte. Irgendwie. Kein Problem.
Wie gerade einmal demonstriert wurde. Sind Sie eigentlich auch Fan von
Total,
anderen Künstlern?
Absolut, absolut. Meine erste Lesung, die Tour begann vor 3 Tagen, am Dienstag in Dresden. Und nach der zweiten Lesung war dann eine Schlange, habe ich dann Bücher unterschrieben und andere Sachen, die mir Leute hingehalten haben. Und der letzte Mann in der Reihe war ein eindeutig Punkrocker. So. Also jetzt nicht so ein Klischee-Punkrocker mit Nieten und Ero, sondern er war schon so exaltierter Typ. So irgendwie, man merkte schon, dass der Mann nicht so nach den Normen und Regeln lebt wie die meisten. Der hielt mir dann so ein Mini-Bild hin, irgendwie aus der Zeitung ausgeschnitten, von den Ärzten aus irgendeiner uralten Zeitung, sollte ich dann unterschreiben und sagt dann, kommst du auch mal zum Konzert von meiner Band? Ich sag, ja, wenn du mir sagst, wie die Band heißt, ja, die Band ist Pisse. Und das muss ich dazu sagen, dass ich riesen Fan bin von der Band Pisse, schon, also seit ich ihr erstes Album gekauft habe und versucht habe, Kontakt mit denen aufzunehmen, aber die das interessiert die einen Scheiß, wenn da ein Rockstar irgendwie mit denen Kontakt aufnehmen will, dachte ich bis vor 3 Tagen. Und ich war wirklich aufgeregt und total, das gibt's nicht, der kommt ja zu meiner Lesung. Und war wirklich, wirklich aufgeregt. Also das ist so. Es gibt Leute, Eddie Spaghetti von den Supersuckers, mit dem war ich mal in einem Raum und ich habe mich nicht getraut, den anzusprechen. Kein Mensch kennt die Supersuckers, aber ich war, gut, der Markus, mein Verleger, kennt die Supersuckers. Kein Wunder, dass ich beim Heine Verlag bin. Ich bin totaler Fan. Also
Sie sind eher so ein schüchterner und höflicher Fan, nicht so einer, der sagt, hier, Selfie?
Nee, ich kenne natürlich beide Seiten. Das heißt, ich gehe natürlich nicht mit gezückter Kamera auf Leute zu und ich versuche erst, die Situation zu erfassen, um die Leute halt nicht zu nerven. Und dabei gehen mir dann manchmal auch Sachen halt flöten, wie die eine Situation mit Eddie Spaghetti, wo ich sage, scheiße, ich hätte einfach den wenigstens mal ansprechen müssen. Ja, so, der hätte sich wahrscheinlich sogar gefreut. Weißt du? Aber dann, es war der Backstage-Bereich, er war Vorband, sie waren Vorband von einer anderen Band und ich wollte ihn halt einfach nicht nerven. Ich bin da dann also eher zurückhaltend, weil ich halt auch die Seite kenne. Auf Tour ist der Backstage-Raum halt dein eigenes Wohnzimmer, deine eigene Wohnung und da willst du natürlich nicht, dass da ständig Leute mit gezückter Kamera auf dich zukommen oder so.
Die große Glashalle der Leipziger Messe ist sehr gut gefüllt, wie man hört. Deutschlandfunk Kultur hat nämlich Bela B. zu Gast. Ich habe so den Eindruck, 2019, das ist Ihr Jahr. Ja, also der
das erste
neue
Halbjahr auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, also da, ich meine, das ist wirklich krass. Ich bin überwältigt von dem, was gerade passiert. Also ich war natürlich ziemlich aufgeregt, dass ein Buch veröffentlicht und das stelle ich jetzt der Kritik da draußen, den Leuten da draußen. Und ich habe es für mich geschrieben, ich war zufrieden, ich wäre auch zufrieden gewesen, einmal im Leben ein Buch geschrieben. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Leute kaufen würden. Das ist schon, dass ein paar Leute sagen, Bela B., nehme ich mit. Bestimmt ganz lustig, bis zur nächsten Ärzteplatte. Aber es läuft viel besser als wirklich jeder auch alle Leute im Verlag jemals geglaubt hätten.
Ja, und die Kritiker sind auch erstaunlich angetan. Aber es ist ja nicht nur Ihr erster Roman rausgekommen, sondern es sind ja auch noch 2 Filmproduktionen rausgekommen, genau, in denen Sie mitspielen als Schauspieler. Mhm. Also einmal Das letzte Mal in dem Film und dann, genau, in dieser Serie, die auf der Berlinale Premiere hatte, genau, M, eine Stadt sucht einen Mörder.
Genau, da war ich dann auch, das war mein erster Berlinale-Beitrag. Ich habe einen Schal geschenkt bekommen von Kroslik. Das war super. Ja, das ist wirklich krass. Also ich bin auch mega Fan von diesem 6-Teiler. Und Das letzte Mal ist auch toll. Das ist alles vor 2 Jahren gedreht. Und jetzt kommt das alles zusammen raus. Dann gehe ich mit den Ärzten auf Tour. Machen unsere erste Europatour eigentlich. Unsere erste echte Europatour. Und spielen halt an Orten, wo wir überwiegend noch gar nicht waren vorher. Und dann große Festivals. Und dann weiß ich nicht, ob ich mich dann mal kurz hinlege im Sommer.
Was macht denn Spaß am Schauspielen?
Also zuallererst ist das Filmset, ja, ist ein Ort vom Teamwork. Ich mag das, Teil eines Teams zu sein. Und das ist bei einer Rockband auf Tour auch so. Da sind dann, bei den Ärzten sind es dann zwischen 40 und 70 Leute, die da arbeiten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die dann auch alle persönlich kennen. Beim Filmemachen sind es so, ja, sind so Momente, an denen ganz viele Leute gleichzeitig funktionieren müssen. So Licht und Ton und der Regisseur natürlich muss immer Antworten parat haben und der Schauspieler ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass es läuft, dass die alle nicht Überstunden machen müssen und so wegen ihm, weil er einen Text nicht gelernt hat oder so. Das gefällt mir total. Also ich lerne Leute in einem Arbeitsprozess persönlich kennen und die gleichzeitig eine Rolle spielen. Ich finde das wahnsinnig interessant, so dass du halt zwar so die ganze Zeit ist du in so einem schizophrenen Zustand mit den Schauspielern und parallel wahnsinnig konzentrierte Leute, Maske, Make-up und es gibt immer Momente für Gespräche dabei, gerade in der Maske, gerade im Kostüm und weiß ich nicht, es macht mir total Spaß und bei M war das ganz, ganz toll.
Ich nehme mal an, dass bei den Filmen so ähnlich ist wie mit dem Buch, da kamen ja auch die Verlage auf Sie zu. Mhm. Normalerweise haben ja Debütanten das Problem andersrum, einen Verlag zu finden. Und ja, ist das auch so, dass die Regisseure Sie fragen oder gehen Sie mal hin und sagen, hey Quentin, ich würde gern mal mitspielen bei deinen Glorious Bastards?
Nee, tatsächlich kommen die Leute schon auf mich zu. Ich habe dann schon mal meiner Agentur damals gesagt, es gibt da so Sachen, da wäre ich gern dabei. Check doch mal, ob die jemanden suchen oder so, Tatortreiniger oder solche Sachen, finde ich super. Aber ich war dann auch auf der Berlinale oder auf diversen Filmfesten und so Klinkenputzen und so. Das liegt mir irgendwie nicht, keine Ahnung. Es kommt dann oder es kommt nicht. Ich passe oder ich passe nicht da hinein. Ich habe noch ein paar Sachen gedreht, wo ich selbstkritisch sage, da war ich nicht so gut, hatte ich nicht so eine Sternstunde. Letztendlich entscheiden ja auch Leute im Schnitt, was sie von dir nehmen. Und ich kann so im Jahr ungefähr so 2 Filme drehen, außer es sind Hauptrollen, dann schaffe ich wahrscheinlich nur einen im Jahr, weil ich einfach so viel zu tun habe. Aber so mit den Nebenrollen, die ich überwiegend drehe, schaffe ich so 2 Filme im Jahr. Und da suche ich mir tatsächlich dann immer die Projekte aus.
Sie sollen ja eine Leidenschaft haben, die auch in dem Roman vorkommt, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe. Eine Leidenschaft für den Trash-Film.
Ja.
Für diese Horror-, Porno-, Zombie-, B-Movies.
Ja, naja gut, das ist, also ich erkläre es in dem Buch, zum Teil erklären sich da das die Protagonisten selbst. Ich finde, dass eine ganz große Kraft auch im Scheitern liegt. Ja? Also wenn Leute halt einfach nur $50,000 haben für einen abendfüllenden Film, dann musst du schon sehr, sehr gut sein oder vielleicht auch einfach nur ein Kammerspiel machen mit sehr guten Texten, dass das dann wirklich ein toller Film wird. Aber die meisten Leute, die meisten Filme zum Beispiel, die meine Protagonisten, der Pakt der Glücklichen, da guckt, das sind so Filme, die sind schnell, billig, lieblos runtergekurbelt für einen großen Markt, das ist Exploitation. Und ich liebe sowas, weil denn trotzdem verstecken sich aber da
was
dann...
Denn? Was lieben Sie denn daran?
Naja gut, also ich meine, wenn das jetzt so, weiß ich nicht, wenn das jetzt nur Mist wäre, aber da sind Drehbuchautoren dabei, die haben sich schon was dabei gedacht. Da ist ein Regisseur, der auch natürlich träumt, irgendwann mal große Kunst zu machen, und Schauspieler, die hoffen, dass sie entdeckt werden in einem Film, der Porno-Holocaust heißt oder so. Das sind einfach
gibt's
so...
Den wirklich?
Den gibt es, ja, den Film gibt es. Ich kann den nicht, allerdings den Leuten nicht raten, also zumindest diesen Film kann ich wirklich nur hartgesottenen Leuten raten. In dem Buch, das ist ein kleiner Fehler, bezeichne ich ihn als Horrorfilm mit Porno-Einlagen. In Wirklichkeit ist es aber ein Pornofilm mit Horror-Einlagen. Das ist ein Unterschied. Ich habe dann tatsächlich, als ich fertig war mit dem Buch, mir die 2 Filme, die da besonders oft erwähnt werden, hintereinander angeschaut. Das war hart. Das war hart. Ich durfte mich mal mit Quentin Tarantino unterhalten in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Und der hatte auch gesagt, sich das anzuschauen ist harte Arbeit, aber ein kleines bisschen Mehrwert holt man sich da halt raus. Ne? Das ist wirklich so. Also so, ob jetzt, es sind halt Genres und die funktionieren halt nach Genre-Regeln. Und innerhalb dieser Regeln ist sehr viel möglich. Und da hole ich mir halt tatsächlich oft Unterhaltung aus. Und wenn der Film totaler Schrott war und totaler Mist, dann finde ich das halt toll. Dann denke ich mir, okay, Ed Wood, ja, war einer der schlechtesten Filmemacher aller Zeiten, aber seine persönliche Geschichte ist so grandios und so großartig und seine Träume waren so viel größer als das, was er dann geschaffen hat, dass Tim Burton einen riesigen Film gemacht hat, der sogar einen Oscar gewonnen hat über diesen Mann. Also ich bin nicht alleine mit meiner Liebe.
Nee, aber ich verstehe jetzt gerade auch so ein bisschen, wo ich Ihnen zugehört habe, Sie entdecken ja so eine Schönheit in diesem Schlechten, in
genau.
Diesem Trash. Und so ist es ja ein bisschen mit Ihren Figuren in dem Roman. Da sind ja auch viele, wo man sagt, oh Mann, vollkommen abgehalfterte Typen. Und da entdecken Sie auch eine menschliche Schönheit.
Genau. Klar, man kann natürlich sehr witzig und sehr pointiert halt Mist und Dreck und Ausweglosigkeit beschreiben. Und oftmals ist das sehr unterhaltsam. Aber für mich war es viel interessanter zu sehen, ich meine, all diese Figuren in meinem Buch haben Träume, haben Wünsche und haben irgendwas, was es sie auch für andere Leute interessant macht. Ne? So. Gut, es gibt einen Polizisten in dem Buch, Cem Schmöller, der sehr unzufrieden, der voll Hass ist, weil er einfach seit Jahren Bodybuilding macht, aber dick bleibt. So. Aber naja, das finde ich auch fast schon wieder liebenswert. So.
Ich saß gestern Abend in der Kneipe mit meinem Cousin und habe natürlich stolz berichtet, dass ich heute, wow, ich darf okay. Bela B. Interviewen und habe so ein bisschen erzählt, und er ist großer Ärztefan, also wusste alles, was sie alles eben so machen, Musik, Film, Hörspiel, Roman. Mhm. Und dann waren wir uns einig, das Einzige, was noch fehlt eigentlich, ist die Malerei. Und Sie haben ja schon diese wunderbare Karte in dem Roman gezeichnet.
Genau.
Also wann
naja,
kommt die erste Ausstellung?
Ein Traum von mir war, Comiczeichner zu werden als Kind. Und wenn ich diesen Traum hätte verfolgt, wenn meine Mutter mich gelassen hätte, nennen wir es mal beim Namen, ja? Und ich mit 15 nicht bei der Polizei einen Vertrag unterschrieben hätte, mit 16 dann für 2 Wochen tatsächlich Polizist mal war, Polizeischüler, dann wäre ich vielleicht
Comic... 2 Wochen haben das zerstört, die Karriere als Zeichner.
Ja, danach habe ich gesagt, lass es mich doch jetzt versuchen. Und dann, so, ich will Grafiker werden. Meine Mutter sagte, Grafiker, der Beruf hat keine Zukunft. Schaufensterdekorateur, das ist was. Und dann dachte ich, okay, das ist so ein bisschen künstlerisch und feingeistig. Dann habe ich halt Schaufensterdekorateur gelernt. Den Beruf gibt es heute nicht mehr. Ja? Ich habe tatsächlich schon gemalt. Also ich habe ein Bild gemalt und mir hingehängt. Und ich hatte eine lange Zeit einen Comicverlag, wo wir auch mal einen Comic herausgebracht haben, was so eine Arbeitsschau war von allen Comiczeichnern, mit denen wir zu tun hatten, wo jede Seite von jemand anders gezeichnet wurde. Und da habe ich auch eine Seite gezeichnet. Also jetzt, nachdem ich ein Buch gemalt habe und gemerkt habe, ich kann mich zu der Ruhe dazu zwingen, könnte ich mich vielleicht auch zu der Ruhe zwingen, ein Bild zu malen. Aber bis es dann zu einer Ausstellung kommt, mal schauen.
Okay, dann sehen wir uns wieder.
Okay, dann komme ich.
Wunderbar. Danke fürs Gespräch heute erstmal.